Ich darf noch kurz, bevor ich beginne, herzliche Grüße von der Gemeinde in Heidelberg, der SEAC dort ausrichten und ganz besonders auch von dem Pastor Sebastian Heck an die Gemeinde. Ich lese den Predigttext, ich lese allerdings nicht nur die Verse 21 bis 34, sondern auch noch den Anfang des Kapitels, ab Vers 1. Die Heilsbotschaft von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, hat folgenden Anfang. Wie beim Propheten Jesaja geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der dir den Weg herrichten soll. Eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade. So trat Johannes der Täufer in der Wüste auf, indem er eine Taufe der Buße predigte zur Vergebung der Sünden. Da zog das ganze jüdische Land und auch alle Einwohner Jerusalems zu ihm hinaus und ließen sich von ihm im Jordanfluss taufen, indem sie ihre Sünden bekannten. Johannes trug aber ein Fell von Kamelhaaren und einen ledernen Gurt um seine Hüften. Er ernährte sich von Heuschrecken und wildem Honig. Und seine Predigt lautete, nach mir kommt der, welcher stärker ist als ich, für den ich nicht gut genug bin, ihm gebückt, seine Schuhriemen aufzulösen. Ich habe euch nur mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen. In jenen Tagen begab es sich nun auch, dass Jesus aus Nazareth in Galiläa kam und sich von Johannes im Jordan taufen ließ. Da, als er gerade aus dem Wasser heraufstieg, sah er den Himmel sich spalten und den Geist wie eine Taube auf ihn herabschweben. Und eine Stimme erscholl aus dem Himmel, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Und sogleich trieb der Geist ihn in die Wüste hinaus und er war 40 Tage lang in der Wüste und wurde von Satan versucht. Er weilte dort bei den wilden Tieren und die Engel leisteten ihm Dienste. Nachdem dann Johannes ins Gefängnis gesetzt war, begab sich Jesus nach Galiläa und verkündete dort die Heilsbotschaft Gottes mit den Worten, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes nahe herbeigekommen, tut Buße und glaubt an die Heilsbotschaft. Als Jesus nun eines Tages am Ufer des Galiläischen Sees hinging, sah er Simon und Andreas, den Bruder des Simons, die Netze im See auswerfen. Sie waren nämlich Fischer. Da sagte Jesus zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sogleich ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Als er dann ein wenig weitergegangen war, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes, die ebenfalls im Boot ihre Netze instand setzten. Zugleich berief er sie, da ließen sie ihren Vater Zebedäus mit den Lohnknechten im Boot und folgten ihm nach. Und sie begaben sich nach Kapernaum. Und er ging am Sabbat zugleich in die Synagoge und lehrte. Und sie erstaunten über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Und es war in ihrer Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist, der schrie und sprach, lass ab! Was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Nazarener? Bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Aber Jesus befahl ihm und sprach, verstumme und fahre aus von ihm. Da zerrte ihn der unreine Geist hin und her, schrie mit lauter Stimme und fuhr von ihm aus. Und sie erstaunten alle, so, dass sie sich untereinander fragten und sprachen, was ist das? Was für eine neue Lehre ist dies? Mit Vollmacht gebietet er auch den unreinen Geistern und sie gehorchen ihm. Und das Gerücht von ihm verbreitete sich sogleich in der ganzen umliegenden im ganzen umliegenden Gebiet von Galiläa. Und zugleich verließen sie die Synagoge und gingen mit Jakobus und Johannes in das Haus des Simon und Andreas. Simons Schwiegermutter aber lag krank am Fieber danieder. Und zugleich sagten sie ihm von ihr. Und er trat hinzu, ergriff ihre Hand und richtete sie auf. Und das Fieber verließ sie sogleich, und sie diente ihnen. Als es aber Abend geworden war und die Sonne untergegangen war, brachten sie alle Kranken und Besessenen zu ihm. Und die ganze Stadt war vor der Tür versammelt. Und er heilte viele, die an mancherlei Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, denn sie kannten ihn. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern, der Predigttext, den wir hier hören, der handelt sozusagen von der ersten öffentlichen Predigt, die dokumentiert wird hier im Markus-Evangelium. Sicherlich hat Jesus schon vorher verkündigt, wir haben das ja gelesen in den Versen 14 und 15, er hat das Reich Gottes angekündigt. Aber hier haben wir die erste Predigt in einer Synagoge, die erste Verkündigung. Und genauso wie die Verkündigung vorher über das Reich Gottes, genauso ist auch diese Verkündigung programmatisch für seine ganze Zukunft, für seinen ganzen Dienst. Hier sagt er etwas, wie sein ganzer Dienst geschehen und laufen wird. Was er hier beginnt, das wird er bis zu seinem Tod, bis zum Ende weiterführen. Der Titel der Predigt ist deshalb Jesu erste Predigt. Jesus befreit Gefangene und heilt Leidende durch sein göttliches Wort. Was lesen wir hier über diese erste Predigt? Das ist genial zu lesen. Jesus hat mit dieser Predigt seine Zuhörer wachgerüttelt. Seine erste Predigt wurde im ganzen umliegenden Bundesland bekannt sofort. Und wenn man das vielleicht auf heute münzen müsste, dann könnte man sagen, seine Predigt ins Internet gestellt, gibt gleich nach einer Stunde schon 100.000 Klicks auf YouTube. Und am Abend lesen wir, desselben Tages noch steht die ganze Stadt vor seiner Haustür und will ihn sehen, will ihn hören, will von ihm geheilt werden, will seine Worte hören. Und die Hörer dieser Predigt werden sich sicherlich den Rest ihres Lebens an diese Verkündigung erinnert haben. Woran lag das? Wie kam das, dass seine Predigt so voller Vollmacht war, dass seine Predigt die Leute so aufrüttelte, dass er am nächsten Tag schon still und heimlich das weitersuchen musste, als er die Stadt verlassen wollte? Es lag zum einen am Inhalt seiner Verkündigung, erfahren wir hier, und zum anderen an der Art und Weise, wie er diesen Inhalt verkündigt hat. Und wir wollen beginnen, uns den Inhalt anzusehen und danach die Art und Weise, wie er verkündigt hat. Der erste Punkt lautet Jesu Mission. Wir haben hier am Anfang des Markus-Evangeliums gehört, dass Jesus der Messias war, der im Alten Testament angekündigt wurde, der seit den Tagen Adams und Evas erwartet wurde, auf den all die ganzen Verheißungen aus dem Alten Bund, aus dem Alten Testament hingewiesen haben. Dieser Jesus aus Nazareth in Galiläa, dieser scheinbar so unscheinbare Typ, der einfach mit den ganzen übrigen Massen zu Johannes geht und dort mit getauft wird, der ist, das sagt ihm, sagt Johannes, der Vater offenbart ihm, der Vater, er ist der Einzige, er ist der wahre, gerechte und heilige Mensch. Der eigentlich wie all die anderen mit zu Johannes ging, ein ganz normaler Zimmermannssohn, eben der Jesus aus Nazareth, dieser Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist der gekommen ist, um für sein Volk einzutreten. Und genau das tut er in seiner ersten Handlung. Er geht zu Johannes und lässt sich taufen von ihm mit einer Taufe der Buße, obwohl er selbst schuldlos war, obwohl er selbst sündlos war, identifiziert er sich dort schon mit seinem Volk, trägt die Sünde, die Schuld seines Volkes, lässt sich taufen mit dieser Taufe der Buße und wird zum Stellvertreter und Fürsprecher seines Volkes vor Gott von seiner ersten Handlung an. Das heißt, einerseits ist seine Taufe eine wie jede andere. Er wird getauft von Johannes. Aber auf der anderen Seite ist es hier der Herr selbst, der sich für die Knechte taufen lässt, der für seine Knechte eintritt. Und wir wissen aus der Schrift und auch aus dem Heidelberger Katechismus, dort heißt es in Frage 6, hat denn Gott den Menschen so böse und verkehrt erschaffen? Nein, Gott hat den Menschen gut und nach seinem Ebenbild erschaffen. Das bedeutet wahrhaft gerecht und heilig, damit er Gott, seinen Schöpfer, recht erkenne, von Herzen liebe und in ewiger Seligkeit mit ihm lebe, ihn zu loben und zu preisen. Wir wissen also, dass die Menschen diese Taufe zur Buße nötig haben, aber hier kommt der eine, der eigentlich der Anfang der Schöpfung ist, der eine, der an dem Gott Wohlgefallen hat, der eine, an dem Gott Freude hat. Und der tritt für all die anderen ein, die sich von Gott getrennt haben, die von ihm abgefallen sind und die deshalb in Not und Zerstörung und Tod gefallen sind. Und natürlich diese Botschaft, diese Mission Jesu, diese Verkündigung davon, dass er allein das Licht der Welt ist, dass er allein das Heil der Welt ist, während ohne ihn alles vor die Hunde geht, die kauft einem natürlich heute gerade im 21. Jahrhundert in Deutschland keiner mehr ab. Hier, wo wir unter so viel Wohlstand und Luxus leben, wo wir keine wirklichen, keine ernstzunehmenden Probleme haben, wo wir so viel Wohlstand haben, dass wir schon damit kämpfen, dass er uns nicht zu sehr einnimmt. Aber selbst wir merken, wenn wir die Leute um uns kennenlernen, wenn wir die Leute persönlich kennenlernen, unsere Kollegen, unsere Mitarbeiter, unsere Mitschüler, dass auch wir nicht frei sind, auch wir mit unserer Aufgeklärtheit sind doch überhaupt nicht frei. So viele Leute werden von Dingen gefangen, sind von Dingen gefangen gehalten, die doch eigentlich viel kleiner sind als wir. Man muss kein großartiger Philosoph sein, um zu verstehen, dass der Mensch ja von nichts erfüllt werden kann, vollständig das kleiner ist als er. Zum Beispiel Sport kann uns vielleicht Spaß und Freude bereiten, aber er kann nicht unsere persönlichen und existenziellen Nöte füllen und lösen. Und viele Leute, viele Menschen um uns herum, wenn wir sie näher kennenlernen, merken wir, dass sie von Dingen genauso gefangen sind. Gefangen von Dingen, die viel kleiner sind als sie. Gefangen von irgendwelchen Schönheitswahn vielleicht. Gefangen von Alkohol. Gefangen von so vielen anderen Dingen. Gefangen von der Meinung ihrer Mitmenschen über sie. Gefangen von Karrierewünschen. Dinge, mit denen man eine Erfüllung sucht. Heil sucht für sein Leben. Und die Botschaft Jesu in dieser Situation, in seiner Zeit damals, aber auch in unserer Zeit heute, die lautet, dass Gottes Reich, Gottes Herrschaft nahe herbeigekommen ist. Und Jesus macht sich jetzt auf, diese Botschaft zu verkündigen, diese Botschaft in dem kleinen Land Israel zu verkündigen. 3 Jahre zieht er umher mit dieser Botschaft, dass Gott sich über den Menschen in ihrem Tod, in seinem Tod, über die Menschen in ihrer Rebellion, in ihrer Gottlosigkeit erbarmt hat. Dass er sein hartherziges und blindes Volk nicht sich selbst überlassen will. Dass er all die Verheißungen, die er gemacht hat, wirklich erfüllen will. Und selbst geht daran, seine Herrschaft aufzurichten. Die Erde und die Menschen, die unter die Herrschaft des Bösen gekommen sind, zu befreien. Und Christus ist gekommen, um diese Werke des Bösen zu zerstören. Und es ist genau diese Botschaft, die auch Menschen heute noch bewegt. Genau diese Botschaft brauchen auch Menschen heute und macht auch Menschen heute noch hellhörig, dass wir Liebe statt Hass, dass wir Gnade statt Gericht und Vergebung statt Verurteilung finden. Leben statt Tod. Und auch heute sehen sich noch immer alle Menschen nach dieser Botschaft. Denn im Innersten ist es diese Botschaft, die wir hören wollen. Das heißt, aufgrund seiner Botschaft, aufgrund seiner Verkündigung, dass Gott jetzt endlich tut und ausführt, was er so lange im Alten Bund angekündigt hat. Worauf Generationen von Menschen gewartet haben, das setzt Gott jetzt um. Er richtet seine Herrschaft auf. Das ist die großartige Botschaft, die Jesus zum Inhalt seiner Verkündigung hat. Aber Markus legt hier in dieser ersten Predigt von Jesus besonders einen anderen, oder legt einen Fokus stärker auf die Art und Weise, wie Jesus verkündigt hat. Deshalb kommen wir zum zweiten Punkt und zum ersten Unterpunkt. Jesu Verkündigung geschieht in göttlicher Vollmacht. Die Leute waren nicht nur erstaunt darüber, wie Jesus verkündigt hat, sondern darüber, was Jesus verkündigt hat, sondern vor allem, wie er verkündigt hat. Und das heißt im Vers 22, da waren sie über seine Lehre betroffen, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, ganz anders als die Schriftgelehrten. Das Wort betroffen, das kann eine große Fülle an Bedeutungen haben. Das kann meinen, ergriffen sein, beeindruckt sein, erschrocken sein, sogar verärgert sein. Und ist mit dem Wort für Staunen verwandt. Und es geht also bei dem Wort nicht gleich um eine positive oder negative Emotion, einen positiven oder negativen Eindruck, sondern es geht darüber, dass man überhaupt von Jesus ergriffen ist. Dass man von dem, was man dort gesehen hat, ergriffen ist. Und diese Betroffenheit, die kommt immer wieder auf, dort wo Jesus seinen Dienst tut, dort wo Jesus ist, dort wo Gott in seiner Majestät auftritt, in seiner Erhabenheit auf den Plan tritt und Großes tut. Dort werden Menschen in solcher Weise betroffen. Zum Beispiel Maria, als sie die Zusage bekam, dass von ihr der Heilige Gottes, der Sohn Gottes geboren werden würde. Sie war in solcher Weise betroffen. Oder auch, wie wir es in der Lesung gehört haben, die Jünger, als sie auf dem Berg der Verklärung waren, lesen wir in Lukas 9, 43, dass sie betroffen waren von dem, was sie gesehen haben. Und Petrus beschreibt diese Situation in seinem Brief, beschreibt, wie sie von der absoluten Reinheit, von der absoluten Heiligkeit, die sie dort gesehen haben, ja, erstaunt waren, so erstaunt, dass sie nicht mehr bei klarem Verstand waren, dass Jesus in dieser Heiligkeit, dass Petrus in dieser Heiligkeit ja bleiben wollte, dort bleiben wollte, das festhalten wollte, was er da für einen kurzen Moment hatte. Und das heißt, dort hat der Sohn Ehre und Verherrlichung von der hocherhabenen Herrlichkeit Gottes empfangen, als der Zuruf an ihn erging, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen gefunden. Also wenn Menschen diese Macht, diese Erhabenheit, diese Größe und Majestät Gottes sehen, dann werden sie es betroffen, dann werden sie ergriffen von dem, was da geschieht. Und Jesu Verkündigung war ja im wahrsten Sinne des Wortes selbst Gottes Wort. Er war selbst Gottes Wort. Im Gegensatz zu all unserer Verkündigung, die nur dann richtig ist, wenn sie auf die Heilige Schrift abstellt, war seine Verkündigung selbst Reden des Geistes Gottes. Und das heißt, die Leute waren ergriffen von dem, was Jesus gesagt hat und auch von dem, wie er das getan hat und was seine Verkündigung, was sein Dienst außerdem zum Inhalt hatte. Und beispielhaft wird uns hier von dieser Dämonenaustreibung berichtet. Jesus tritt auf und er ruft die Herrschaft Gottes auf und wenn er das tut, dann ruft er sofort die Mächte des Bösen auf den Plan. Dann ruft es den Teufel und seine Diener, die Dämonen, auf den Plan und sie stellen sich Jesus in den Weg. Aber Jesus, das sehen wir, er treibt hier in großer Vollmacht, treibt er den Tod aus, er vertreibt das Unheil und zerstört die Gottlosigkeit. Und die Diener des Todes, die Diener der Zerstörung, die müssen ihm gehorchen. Sie müssen ihm gehorchen, weil er der Sohn Gottes, der lebendige Gott ist. Und er verbietet den Dämonen hier zu reden, weil sie die Wahrheit über ihn missbrauchen. Er verbietet ihn zu reden, weil sie als gefallene Geschöpfe sich anmaßen, obwohl eigentlich auf sie die Vernichtung wartet, obwohl sie abgefallen sind von dem lebendigen Gott, sein Licht nicht mehr haben. Sie meinen zu wissen, wer der wahre Gott ist, wer Christus ist. Sie meinen Gott zu kennen. Aber das ist pure Anmaßung, das ist Selbstvergottung. Sie verstehen nicht, wer Gott ist, sie verstehen Gottes Pläne nicht. Deshalb verbietet Christus den Dämonen zu reden. Und das Beeindruckende hier ist, dass all das geschieht durch das Reden Jesu. Wir lesen hier von keiner einzigen Bewegung Jesu. Wir lesen von keinem Schritt. Er hat den Mann nicht angefasst. Er hat nur gesprochen. Jesu Worte sind also eben kein hohles Gerede. Sie sind keine leeren Phrasen, sondern sie sind Heilsbotschaft. Das heißt, sie schaffen selbst Heil. Und genau das hat die Menschen verwundert, hat sie verwirrt. Und alle, die Jesus hören, werden dann so im Verlauf der Evangelien eben eingeteilt, diese zwei Gruppen, in seine Jünger und die darauf positiv reagieren. Ganz besonders eben die Schwachen, die Not haben, die irgendwie nicht mehr mit sich selbst klarkommen. Die reagieren interessanterweise immer wieder positiv darauf. Gerade die Außenseiter. Und alle die eigentlich Bescheid wissen müssten, die Insider, die werden verärgert, die erschrecken, die hassen Jesus. Jetzt ist die Frage, wie das mit uns heute ist. Was ist heute mit der Verkündigung? Erfahren wir diese Vollmacht, von der wir hier lesen, bei Jesus? Erfahren wir diese Vollmacht heute noch? Brauchen wir dafür vielleicht Geistesgaben? Brauchen wir dazu irdische Manifestationen von übernatürlicher Gewalt? Und ich habe am Anfang bewusst diesen Abschnitt mitgelesen, wo der Dienst Jesu beginnt, wo Jesus seine Jünger beruft und er beruft seine Jünger, dass sie ihn die ganze Zeit seines Erdenlebens begleiten, dass sie von ihm lernen, dass sie sozusagen ausgebildet werden in seiner Gemeinschaft. Und am Ende seines Erdenlebens hat Christus sie zu seinen Botschaftern dann ernannt. Als er in den Himmel auffuhr, hat er sie zu seinen Aposteln ernannt, die seine Botschaft jetzt weiterverkündigen, die mit all seiner Macht ausgestattet sind. Das heißt, er sagt seinen Jüngern zu, denen, die er beruft, dass seine Verkündigung ihre Verkündigung wird. Dass sie jetzt mit seinen Worten reden. Und genauso ist es auch heute noch. Wir lesen im Verlauf des Neuen Testamentes, dass dass Christus die Apostel eingesetzt hat, berufen hat, begabt hat durch seinen Geist und dass dann wiederum die Apostel in der Vollmacht des Heiligen Geistes Diener eingesetzt haben, Hirten, Älteste eingesetzt haben. Und Paulus versichert und die Apostel versichern die Kirche, dass sie auch immer noch Gottes vollmächtiges Wort hören aus dem Mund der Hirten. Christus hat also nach seinem Weggang Ämter eingesetzt, damit das Evangelium weiterhin rein verkündigt wird. Und durch diese vollmächtigen Reden immer noch Menschen frei werden von Sünde und Schuld. Das heißt also, dass wir diese Vollmacht immer noch genauso haben. Und zwar eben in der Gemeinde, in der Kirche, dort, wo Gottes Wort verkündigt wird, von den Ämtern, von den Dienern, die Gott dazu beruft, wo die Sakramente ausgeteilt werden und wir Gemeinschaft mit Christus haben. Durch diese Reden, durch dieses vollmächtige Reden macht Gott auch heute immer noch Menschen frei. Dort macht er immer noch Menschen frei und uns frei, wo wir von Sünde, die uns nicht loslässt, gefangen sind, wo wir Gefangene unserer Umstände, unseres Alltags sind, wo uns das Verständnis und die Liebe für unsere Mitmenschen fehlt, wo uns überhaupt der Wille und die Kraft fehlt, in guten Werken zu wandeln. All das geschieht durch sein Wort. Und das erscheint ja eigentlich auf den ersten Blick jeder Logik zuwider. Wir würden sagen, die Probleme, die wir haben, die kann man doch nicht durch Worte lösen. Was bist du für ein Träumer? Nicht Worte, sondern Taten zählen. Aber genau das ist die Logik Gottes, dass er uns nicht Taten gibt, uns nicht Bilder gibt, uns nicht Dinge gibt, andere Dinge gibt, sondern er gibt uns sein Wort. Er gibt uns die Verkündigung. Und die Apostel, die die Herrlichkeit Christi auf dem Berg gesehen haben, die verkündigen seinen Namen. Die predigen seinen Namen. Und indem sie das tun in seinem Namen, ist er dabei. Er belebt und verändert immer noch. Sein Wort ist das, was uns frei macht. Das, was wir vorhin auch im Psalm 119 so wunderbarerweise gehört haben. Und genau das sollen wir heute noch von Herzen glauben und als zuverlässige Wahrheit anerkennen. Und dort, wo wir das nicht tun, sollen wir und wollen wir Buße tun und das erneut im Glauben ergreifen, dass es sein Wort ist, durch das er in Vollmacht und in Kraft auch in unserem Leben wirkt. Und ihn bitten, dass er uns die Augen öffnet für seine Wahrheit, dort, wo wir blind sind für seine Kraft in unserem Leben. Wir kommen damit zum zweiten Unterpunkt. Jesu Verkündigung heilt gebrochene und leidende Menschen. Was haben wir also bis jetzt gehört? Wir haben gehört, dass Jesu Botschaft die Menschen so stark bewegte, weil sie eine göttliche Botschaft war und weil sie in göttlicher Vollmacht geschehen ist. Und der zweite Unterpunkt jetzt behandelt die Frage, dreht sich um die Zielgruppe des Dienstes Jesu. Wen hat Jesus eigentlich gemeint? Warum kam Jesus? Was wollte er? Wen wollte er treffen? Und Jesus hätte ja ganz einfach schnurstracks die Mächtigen aufsuchen können. Er hätte sich mit dem König Herodes verbinden können. Herodes war schon immer interessiert, wer das eigentlich ist. Und wenn er sich auf seine Seite geschlagen hätte, wäre er sicherlich offen dafür gewesen, so ein Wundertäter im Dienst der Mächtigen. Jesus hätte weiterhin einfach sich eben mit den Massenveranstaltungen, die er ja an einigen Stellen und vor allem am Anfang der Evangelien hatte, wo Hunderte, wo Tausende Menschen seine Verkündigung gehört haben, und hätte sich damit zufrieden geben können. Aber wir lesen hier, dass Jesus vor allem andere Ziele hatte, dass er sich seine Jünger beruft, um mit ihnen ganz besonders enge Gemeinschaft zu haben, und dass er vor allem zu den Schwachen, zu den Armen, zu den Kranken und Verlorenen geht, dass er zu denen kommt, die nicht zu ihm kommen können oder die nicht mehr zu ihm kommen können. Und der Unterschied, den wir hier sehen, ist ganz interessant. Während Jesus den Dämonenbesessenen, den Dämon austreibt, nur durch seine Worte, ohne dass wir von einer Bewegung, von einem Anfassen lesen, lesen wir hier, dass er zu der Schwiegermutter des Petrus ging, dass er zu ihr tritt, dass er sie anfasst, sie bei der Hand fasst, dass er sanftmütig, ganz liebevoll, vorsichtig, rücksichtsvoll mit ihr umgeht. Und dort, wo er auftritt, das lesen wir hier auch, dort, wo er ist, wo seine Nähe ist, dort verschwindet alles Böse, alles Zerstörerische. Dort verschwindet der Tod. Wir sehen hier, dass er gekommen ist, nicht um zu herrschen, sondern er ist gekommen, um die Herrschaft Gottes auszurufen und zu dienen. Und das macht ihn besonders. Es wird betont, wie seelsorgerlich Jesus hier vorgeht, dass er voller Sanftmut, voller Liebe in das Leben dieser kranken Person tritt, dass er die Kranken stärkt, dass er sie heilt und dass das, was er angreift und anfasst, dass das frei wird, aktiv wird, lebendig wird, beweglich, gesund und am Ende dienstbereit, um anderen zu dienen. Damit komme ich zum Schluss. Wir lesen in einem der reformierten Bekenntnisse, im zweiten helvetischen Bekenntnis, dort heißt es über die Predigt einmal, dass die Predigt des Wortes Gottes das Wort Gottes ist. Über Jesu Verkündigung, wissen wir, traf das natürlich in einem ultimativen Sinn zu. Seine Worte waren und sind bis heute voller Kraft. Aber das trifft auch über die Verkündigung zu, die wir Sonntag für Sonntag im Gottesdienst hören. Es trifft über die Verkündigung zu, die uns, die Diener am Wort, ausrichten. So unvollkommen und so fehlerhaft und so schwach diese Verkündigung ist. Und wenn wir seinem Wort fest vertrauen und es wagen, darauf unser Leben zu bauen, dann werden wir immer wieder neu feststellen können, dass sein Wort uns trägt. Und sicherlich haben wir das schon unzählige Male festgestellt, sind immer wieder trotzdem zu Unglauben geneigt, sollen aber glauben. Und wenn wir seinem Wort vertrauen und auf sein Wort bauen, dann werden wir feststellen, dass er uns auch heute befreit, dort wo wir Gefangene unseres Alltags sind, unserer Arbeit, unserer Sorgen oder der Gesellschaft, in der wir leben. Wenn wir also um Vergebung bitten, dann wird er uns vergeben. Und deshalb bitten wir, sollen wir ihn darum bitten, dass er uns als Jünger in seiner Gemeinschaft heranwachsen lässt. Wir sollen ihn darum bitten, dass wir ihn und uns selbst immer besser kennenlernen, damit wir noch fester auf ihn vertrauen. Und bei all dem dürfen und sollen wir wirklich gewiss sein und nicht ungewiss, nicht zweifeln, dass er fähig und willig ist und dass er immer schon bereit ist, dass er immer schon da ist, wenn wir noch nicht da sind, dass er immer schon auf uns zukommt, wenn wir noch warten und zweifeln und dass er durch sein Wort wirklich Kranke und Leidende heilt, dass er Gefangene befreit und auch uns befreien wird. Es gibt also Gewissheit für alle Gefangenen und Leidenden. Lasst uns also umkehren von Unglauben und falschen Wegen und ihm glauben. Amen. Amen. Wir singen Stück Nummer 297, Mir ist Erbarmung widerfahren.